So, nun kommen wir zur zweiten Hälfte unseres Podcastes und wie versprochen, werden unsere Themen noch spannender als im ersten Teil. Mein nächstes Thema ist die neugeborenen Erstversorgung und Reanimation ohne Kinderarzt. Und ich glaube, das ist was, wovor ich zumindest ziemlich Schiss habe.
Ja.
Ich glaube, du auch.
Ja, ich
Also.
bin froh, dass wir eine Kinderklinik bei uns mithaben und die Kinderärzte immer greifbar sind.
Ja, und dabei bist du ja schon unser Kindernotfalltrainer.
Ja.
Ja, deshalb muss ich jetzt ganz besonders aufpassen, was ich hier erzähle, weil ich bin unter den kritischen Augen meines Instruktors quasi tätig. Also,
Wobei meine Erfahrung da, also abseits von Puppensimulationen auch sehr begrenzt ist, muss man ehrlich
Gott
sagen.
sei Dank, Gott sei Dank, muss man ja sagen. Ich beziehe mich mal ein, was ich hier erzähle, auf einen Artikel von Herrn Dr. Hassberger, der brandaktuell im aktuellen Notarzt April 2019 veröffentlicht wurde, der das Ganze im Rahmen einer CME-Fortbildung, wie ich finde, sehr schön aufbereitet hat. Es ist ein nicht alltäglicher Einsatz im Rettungsdienst. Die Notgeburt, einsetzende Geburt hört man immer mal. Und ich glaube, alle RTW-Crews, die da hinfahren, hoffen immer, dass der Venenabstand doch noch so ist, dass man in sicheren Hafen einer Geburtsklinik
Ja.
kommt. Manchmal ereilt es einen dann aber auch doch vor Ort. Und das ist dann auch regelhaft der Moment, an dem bei uns der NEF-Melder am Gürtel vibriert und wir dann dazu müssen. Ich habe es jetzt präklinisch zweimal erlebt.
Ich habe zwei Geburten in vielen, vielen Jahren
Ja,
Rettungsdienst.
also.
Gott sei Dank selten.
Ja, waren bei mir immer glimpflich abgegangen. Also ohne das, was ich jetzt gleich alles vorstellen möchte, aber nichtsdestotrotz ein sehr wichtiges Thema, was man im Zweifelsfall im Simulationstraining üben sollte und irgendwie im Kopf ein Konzept haben sollte, wie man an das Ganze herangeht.
Und betrifft ja auch viel, viel mehr Kollegen, die halt zwar an einer Klinik tätig sind, wo es zwar eine Gynäkologie gibt, aber keine Kinderklinik.
Ja, hast du völlig recht. Das ist was, das, wir haben den Luxus, dass wir immer die Pädiater da haben und nach jeder
Ja.
Sektion so das Kind uns eigentlich. Wir gucken nur einmal schräg
Genau.
übers Tuch und dann ist es in Obhut der Pädiater und wir sind raus.
Genau.
Also, Gott sei Dank, muss man sagen. Gut, aber trotzdem kann es jeden Notarzt, also uns kann es ja auch präklinisch erwischen und da ist auch kein Pädiater greifbar und wir haben auch kein Baby-NRW und ja. Aber nun gut, genug der Vorrede. Notgeburt. Um erstmal ein bisschen Anspannung aus dem Ganzen rauszunehmen. Nur circa 10 von 1000 Neugeborenen entwickeln im Rahmen einer Notgeburt oder im Rahmen einer Geburt überhaupt eine Adaptionsstörung an, wenn das Kind rauskommt, dass es nicht richtig Luft holt. Für diese Kinder reicht in der Regel eine Maskenbeatmung aus. Die brauchen gar nicht mehr. Nur 2 von 1000 Neugeborenen, also sprich 0,2%, benötigen darüber hinausgehende Reanimationsmaßnahmen. In allen anderen Fällen kann das Neugeborene direkt nachdem es auf der Welt ist, nach Abnabelung und Abtrocknen und Einpacken an die Mutter übergeben werden und alles ist gut. Und das ist auch der Fall, den ich bisher immer erlebt habe.
Und
Gott sei
da
Dank.
muss man ja auch noch zusätzlich zu diesen Zahlen, die du nennst, sagen, die hat mir mal ein Gynäkologe gesagt, den ich schätze, das Screening in Deutschland ist so gut, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du damit präklinisch konfrontiert wirst, extrem gering ist.
Gott sei Dank auch das,
Ja.
ja. Nichtsdestotrotz, es gibt zwei Kernbotschaften, das werde ich auch ein paar Mal wiederholen, aber also das Allerwichtigste, was man daraus mitnehmen kann, ist, man muss wärmeerhaltende Maßnahmen für den Neugeborenen machen, das ist wichtig, und man muss im Zweifel erstmal Maskenbeatmung machen. Damit löst man die meisten aller Probleme, die man hat. Sollte es tatsächlich mal zu so einer Notgeburtssituation kommen, dann ist es wichtig, dass man Ruhe hat in diesem ganzen Setting und eventuell dann auch die Angehörigen wirklich mal aus dem Zimmer entfernt. So wird es da empfohlen. Ich empfinde, das ist ein bisschen kritisch zu sehen. Die Diskussion geht ja auch bei anderen, bei Reanimationssituationen da hinein, dass man die Eltern da lässt oder die Angehörigen da lässt. Aber das empfiehlt Herr Hasberger so in seinem Artikel. Kann man sicherlich drüber diskutieren. Falls ihr dazu andere Meinungen habt, gerne her damit. Aber erstmal, was sind überhaupt Risikofaktoren für eine Anpassungsstörung des Kindes nach der Geburt? Das sind alles Dinge, die man oft aus dem Mutterpass entnehmen kann, wenn man ihn dann lesen kann, dieses ganze Gynäkologen-Kauderwelsch, was da so drin steht. Plazenta-Anomalien, ich glaube, das kann man daraus entnehmen, auch als durchschnittlicher Notarzt kann man da was mit anfangen. Mütterliche Infektionen, die vielleicht vorliegen, das wissen wir meistens nicht. Pathologisches CTG wissen wir auch nicht. Zangengeburt wird bei uns nicht vorkommen. Sektion vor der 39. Schwangerschaftswoche, das betrifft die die Anästhesisten in Häusern ohne Geburtshilfe. Genauso wie Frühgeburten vor der 35. Schwangerschaftswoche. Die werden aber regelhaft in solchen Häusern nicht vorkommen, weil die eigentlich einem neonatologischen Zentrum entbunden werden, wie bei uns zum Beispiel. Und Mehrlingsgeburten, auch die werden wahrscheinlich eher im Zentrum vorkommen. Das sind die Risikofaktoren, dass das Neugeborene hinterher eine Adaptationsstörung hat. Dann gibt es typische Krankheitsbilder beim Neugeborenen, die zu einer gestörten Adaptation führen. Das ist einmal die Asphyxie und Hypoxie unter Geburt. Das kann jeden ereilen, das kann es im Notarztdienst ereilen, das kann uns ereilen in jeder Klinik. Atemnotsyndrom des Frühgeborenen durch Surfactant-Mängel. Also für Surfactant ist ja dieses Enzym, das die Oberflächenspannung der Alveolen reduziert und dadurch...
Aber da geht es um Frühchen, ne?
Da geht es um Frühchen in diesem Fall. Auch das ist insgesamt sehr, sehr selten. Eine Sepsis des Kindes auch selten, Meconium-Aspirationssyndrom, wieder was, das jedem passieren kann. Pneumothorax kann auch jedem passieren. Kardiale Ursachen, das ist ja das, woran man immer oft so denkt, dass das Kind einen angeborenen Herzfehler hat. Da hast du gerade schon gesagt, Torben, erstens durch das Screening vorweg wird das eigentlich erkannt oder in einem Zentrum mit Kinderherzchirurgie und so weiter entbunden eigentlich. Und außerdem ist es oft so, dass die Kinder, die einen angeborenen Herzfehler haben, oft symptomfrei sind. Eher in den ersten Tagen. Das, weil, ne, da sind der Duktus noch offen und so weiter und so fort. Das kompensieren die noch relativ gut. Das wird erst später relevant.
Ja.
Das ist, also da kann man ein bisschen den Druck rausnehmen, das wird nicht das Problem sein, sondern wenn, ist es meistens ein Lungenproblem. Darauf lässt es sich eigentlich das Ganze reduzieren. Was machen wir jetzt, wenn wir so eine Geburt im Rettungsdienst haben und das ist jetzt, lässt sich nicht mehr aufhalten, das Kind will raus. Wie gehen wir da ran? Das ist eigentlich wie bei jedem anderen Notfall auch. Klare Absprachen kurz vorher, wer macht was. Vorschlag, Notarzt geht, also das Kind ist jetzt da, ja, also wie machen wir die Geburt, weil das ist nicht, soll nicht Thema dieses Ganzen sein. Das Kind ist da, Vorschlag, man macht das Ganze, man polstert sich zum Beispiel den Küchentisch ab, falls es noch keinen Wickeltisch gibt in dieser Wohnung oder wie auch immer, mit Handtüchern, dass man eine weiche Oberfläche für das Kind hat. Das sollte von allen Seiten irgendwie zugänglich sein, vielleicht einen Tisch irgendwie in die Mitte des Raumes stellen, wenn das irgendwie möglich ist. Notarzt ans Kopfende, der macht die Erstbeturteilung des Kindes, kümmert sich um den Atemweg, der Notfallsanitäter 1 trocknet das Kind ab, zeitgleich wickelt es in warmes Handtuch an oder in Frischhaltefolie, das war was mir neu war, aber als sehr effiziente Methode, Wärme zu speichern, bitte den Kopf freilassen. Also,
okay,
ja, kleiner Tipp von mir. Dann weitere Assistenz durch Notfallsanitäter 2 oder den Rettungssanitäter, kann man sich jetzt drum streiten, wie man den nennen möchte, aber als weitere Besatzungsmittel. Ich glaube, in so einer Situation gibt es genug zu tun, dass bei keinem Langeweile aufkommt. Die oberste Priorität für ein gesundes, neugeborenes Kind ist der Wärmeerhalt. Ich habe es vorhin schon einmal erwähnt. Die Zielkörpertemperatur für das Kind muss zwischen 36,5 und 37,5 Grad Celsius liegen. Pro Grad Celsius unter 36,5 Grad steigt die Mortalität auch eines gesunden Kindes um 28% an.
Okay, das ist relevant.
So, das ist ultimativ, also das finde ich ultimativ relevant. War mir auch überhaupt nicht klar, aber es ist, also für Kinder wie ich, das erklärt auch, warum die Hebammen immer das Kind in ungefähr 300 Lagen Handtücher eingewickelt haben und über jedem neugeborenen Versorgungsplatz diese Wärmelampe hängt und so. Das ist also wirklich ein relevanter Prognosefaktor.
Ne? Ich bin gerade froh, dass mein Sohn noch lebt.
Wieso war das dann nicht so?
Nein, aber ich habe, als wir die ersten Fotos verschickt haben, viele kritische Stimmen aus dem Freundes-, Bekannten- und Familienkreis gekriegt mit den Worten: Oh Gott, euer Kind hat keine Mütze auf.
Jetzt weiß auch warum. Die kannten alle diese Zahl. So, auf jeden Fall auch da, ja, gilt dasselbe wie beim großen Feuer, ja, Fenster und Türen geschlossen halten und Heizung anmachen, ja, Zugluft vermeiden. Und das Kind auch hier nochmal Handtücher oder Frischhaltefolie einwickeln, Nase freilassen und Mund. Ja. Das Kind muss natürlich abgenabelt werden nach der Geburt, das ist klar. Die Empfehlung ist, das eine Minute nach Geburt ungefähr zu machen, wenn das Kind vital ist. Wenn ein beeinträchtigtes Kind im Gegenzug wird, sofort abgenabelt. Auch das macht wiederum Sinn. Ist ja völlig unpraktikabel, ein beeinträchtigtes Kind mit einer Beutelmaskenbeatmung an der Nabelschnur hängt. Herr Hasberger empfiehlt in seinem Artikel, circa 3 bis 5 cm Nabelschnur überhaupt Niveau zu belassen, falls man noch einen Nabelvenenkatheter legen möchte. Da komme ich später nochmal drauf zurück, was ich davon halte, was Sie davon halten. Trotzdem, die Empfehlung ist so. Dann wird das Kind das erste Mal sozusagen gecheckt. Circa nach 30 Sekunden. Ich gehe jetzt bewusst nicht auf Abgas-Scores und so ein. Das wissen wir, dass es das gibt. Das sollte man auch erfassen. Das kann man aber auch später auch noch machen. Ich würde mich in so einer Situation, die ja wirklich eine Ausnahmesituation ist, jetzt nicht mit irgendwelchen Schemata da auf, also mit Scores aufhalten. Wir reden jetzt
über schwerkranke Kind.
Ja, also das Kind nach 30 Sekunden Atmung, Herzfrequenz und Muskeltonus beurteilen. Dabei wichtig, den Hals nicht zu überstrecken, sondern diese Schnüffelposition, das kennt ihr, ich würde jetzt würde es gerne vormachen, jetzt wünsche ich mir das erste Mal, dass ihr ein Video hier machen könnte, aber also man kann, weil der Kehlkopf höher steht, wenn man den Kopf überstrecken würde, würde man den Atemweg im Prinzip verlegen, deshalb kann man zum Beispiel einfach ein zusammengefaltetes Handtuch unter die Schultern legen, dass der Kopf so minimal so, so wie so ein Hund so, ja, so muss man sich das vorstellen. Bei nur einseitiger Thoraxhebung muss man auskultieren und muss daran denken, dass man ein Pneu haben könnte und dann gilt auch beim Kind Entlassungspunktion.
Okay.
Ja, das ist eine relativ krasse und invasive Maßnahme. Klingt jetzt auch krass. Hm. Fand ich auch krass, als ich das erste Mal gelesen habe.
Wo empfehlen die Entlastung?
Dazu hat er sich nicht geäußert, leider. Schade. Reiche ich nochmal nach, muss ich nachgucken. Und dann, wenn, das ist die eine Alternative, die andere Alternative ist der Enterothorax, sprich eine Zwerchfellhernie, mit Hochstand sozusagen in der Magen nach oben gerutscht. Ne? Und das ist eine einzige, kann man eigentlich fast sagen, die einzige absolute Indikation, Intubationsindikation bei einer Neugeborenenversorgung.
Okay.
Also, das.
Und den kann man wahrscheinlich vor, auch im Feinultraschall vorher, die, also wenn die Frau beim Feinultraschall
dann war, dann müsste man das.
Sollte man das.
Dann würde es auch im Mutterpass stehen.
Ja. Und dann würde sie hoffentlich nicht draußen entbinden.
Genau, aber das kann dir ja immer trotzdem passieren. Ne? Ja. Und sonst Auskultation. Sag ich jetzt mal ganz banal, Magengeräusche, wobei ich mir nicht zutrauen würde, das sicher zu unterscheiden. Würde ich mich schwer tun.
Ja,
also
in der Situation.
Ja, aber einseitig, also man muss ja sagen, die Kombination, einseitige Thorax-Exkursion, zum Beispiel jetzt links keine Thorax-Exkursion, aber irgendein Geräusch dort, was nicht zu einem vesikulären Atemgeräusch passt,
muss man dran denken.
Muss man dran denken. Der beste Marker für die Zustandsbeurteilung des Neugeborenen ist die Herzfrequenz. Warum ist das so? Weil die Herzfrequenz relativ schnell abfällt, sobald eine Hypoxie da ist. Die SpO2 ist kein guter Marker, erzähle ich gleich auch noch warum. Ist die Herzfrequenz unter 100 bei einem Säugling, Maskenbeatmung, zügig, über 100 ist alles gut, wie beurteile ich das Ganze? Was würdest du machen?
Auskultieren.
Ja. Genau, weil Pulse sind schwierig zu beurteilen beim Säugling.
Vielleicht noch Fontanelle, aber...
Ja, genau. Also, aber die Empfehlung ist auch, die über der Herzspitze auszukultieren und das quasi auszuzählen.
Okay.
Ja, das ist...
ja, ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, ja.
Ja. Dann den Muskeltonus. Wie kann ich den beurteilen? Gesundes Neugeborenes hat einen kräftigen und seitengleichen Tonus. Ganz einfach. Schlaff sind die wirklich nur, wenn sie bewusstlos sind. Also dieses Floppy Infant ist ein bewusstloses Kind. Hautkolorit ist mit Vorsicht zu genießen, weil alle oder fast alle Neugeborenen am Anfang zyanotisch sind. Also ich ist ja auch.
Die kommen ja mit einer 70er Sättigung zur Welt.
Ja, genau. Noch niedriger. Okay. Die sind am Anfang zyanotisch, wenn die eine gute Spontanausung haben, werden die schnell rosig. SpO2 in den ersten 10 Minuten nach Geburt ist eine niedrige SpO2 physiologisch, direkt postpartal 40-60% Sättigung.
Okay.
Und steigt relativ in den ersten 10 Minuten auf Werte über 90% an. Deshalb ist die Herzfrequenz so wichtig. Das ist der initiale Marker. Auf diese Sättigung kann man nichts geben. Und die SpO2 muss man immer rechts messen. Wir erinnern uns an Anatomie beim Neugeborenen zurück.
Okay.
Die haben ja noch den Duktus mit einem Mischblut im Prinzip. Und wenn man links messen würde, hat man das Mischblut.
Verstehe ich.
Ja, und
hätte ich nie dran gedacht.
Genau, aber das ist so, habe ich auch, als das gelesen habe, ich gedacht, es macht total Sinn, aber das ist so,
okay. Ja, also, Sättigung bei Neugeborenen rechts messen.
Genau. Fazit, man kann Neugeborene in insgesamt 3 Gruppen einteilen. Mhm. Es gibt die erste Gruppe, das sind die, die wir uns alle wünschen. Mhm. Gesundes Kind, schreit kräftig, hat eine Herzfrequenz mehr als 100 pro Minute, einen guten Muskeltonus. Da gilt einfach nur auskühlen. Vor Auskühlen nicht.
Auskühlen.
Vor Auskühlen schützen. Und der Mutter an die Brust legen und alles ist gut. Mhm. Abnabeln natürlich nicht vergessen, sonst wird es eine blutige Angelegenheit. Mhm. Das zweite Kind ist das deprimierte Neugeborene. Das ist nicht deprimiert, weil das Wetter so schlecht ist, sondern deprimiert nennt man auch Kinder, die nicht so richtig das machen, was sie sollen. Die Waisen haben Atemnot oder keine Atmung. Hat man noch einen normalen Muskeltonus oder leicht reduziert und eine Herzfrequenz unter 100. Mhm. Die kann man meist mit Maskenbeatmung stabilisieren, wenn man das forciert angeht. Und die dritte Gruppe ist das leblose Neugeborene. Das ist Asystol oder definiert als Herzfrequenz kleiner 60.
Herzfrequenz kleiner 60 wird mit Asystol gleichgesetzt.
Genau. Keine Atmung, Reanimation. Mhm. 3 Gruppen.
Okay. Ja? Gesund, deprimiert, schreit, genau. Deprimiert, und leblos, also Herzfrequenz kleiner 60.
Reanimation kleiner 100, Maskenbeatmung.
Ja.
Ne? Weil sonst ist man ganz schnell bei dem Leblosen. Mhm. So, jetzt haben wir das einmal, das ist die Notgeburt. Wir haben das quasi, das Kind ist draußen, wir haben es abgenabelt, wir haben es beurteilt. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor, wenn wir beim leblosen Neugeborenen sind. Dann kommen wir nämlich zur neugeborenen Reanimation. Hier ist ganz zentral wichtig, dass wir die Atemwege öffnen und die Maskenbeatmung durchführen. Das ist eigentlich so das Entscheidende. Das wird ja auch immer in den Algorithmen zur Kinderreanimation immer wieder der Stellenwert auf die Beatmung gelegt. Deshalb war auch beim Neugeborenen 5 initiale Beatmung mit Raumluft. Mhm. Ja, das ist nicht jetzt irgendwie das Demandventil dran und da 100% Sauerstoff drauf, sondern erstmal mit Raumluft. O2-Konzentration nur erhöhen, wenn sich darunter keine Stabilisierung der Sauerstoffsättigung erreichen lässt. Wir erinnern uns aber, 40-60% ist physiologisch direkt nach der Geburt, ne? Sauerstoffsättigung. Mhm. Herzdruckmassage nach diesen 5 initialen Beatmungen 3:1. Ne? 3-mal drücken, 1-mal beatmen. Eben
wichtig, nur für den Neugeborenen.
Nur für den Neugeborenen. Danach geht es auch für nicht mal Neugeborene 15:2. Mhm. Alle 30 Sekunden wird die Herzfrequenz beurteilt. Mhm. Und Zugang und Medikamente stehen erstmal ein bisschen hinten an. Also wie ich hier Basismaßnahmen retten, leben. Ganz wichtig ist noch Meconiumaspiration. Also wenn man davon ausgeht, dass das Neugeborene irgendwie Fruchtwasser inhaliert hat, dass man da nicht rumfummelt im Laryngoskop und irgendwie denkt, ja, ich muss ihn jetzt tracheal absaugen. Das bringt keinen Überlebensvorteil.
Okay.
Nur orales Absaugen reicht. Und die Beatmung wirklich darauf achten, dass sich der Thorax hebt und senkt, gerade für uns alle, wie wir nicht so wirklich geübt sind. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin nicht wirklich geübt in neugeborenen Geschichten. Da muss man jetzt, das sind ja auch diese kleinen runden Masken in der Regel, dass man wirklich guckt, hebt und senkt sich der Brustkorb, alles andere ist keine effektive Ventilation, da muss man irgendwas optimieren. Beatmungsdauer wird empfohlen, circa 1 Sekunde, notwendige Beatmungsdrücke maximal 30 cm Wassersäule.
Nehmt den kleinen Beutel.
Genau.
Kein Erwachsenenbeutel.
Genau. Nicht zu hohe Drücke aufwenden, gerade bei Frühgeborenen erhöhte Gefahr von Lungenschäden, aber die haben wir hoffentlich draußen ja nicht. Raumluft habe ich schon mal gesagt. Was haben wir noch für Alternativen, wenn Maskenbeatmung nicht geht? Das ist ja, wir haben gerade beide schon gesagt, Maskenbeatmung kann schwierig sein. Es ist auch ein Notfallsanitäter vor, es ist eigentlich eine der schwierigsten Maßnahmen. Bei Kindern wahrscheinlich noch schwieriger, weil einfach keine Übung. Es gibt eine Möglichkeit eines nasopharyngealen Tubus. Mhm. Weißt du, was das ist?
Ich kann es mir nur ableiten.
Ja, gut, ich erzähle es einmal, ja. Also es gibt man nimmt einen ganz normalen endotrachealen Tubus und führt den circa 4 cm in die Nase ein und fixiert ihn dann draußen mit Klebeband im Prinzip und beatmet darüber und hält Mund und das zweite Nasenloch verschlossen. Mhm. Erzeugt sozusagen an oral oder pharyngealen einen Überdruck und beatmet darüber sozusagen und hat dann ein sicher abgeschlossenes System.
Es ist eigentlich
ohne dass man da manipulieren muss. Mhm. Für Kinder ab 1,5 Kilo gibt es auch kleine Larynxmasken. Da muss sich natürlich jeder damit beschäftigen, ob die überhaupt verlastet sind auf dem NEF.
Und man muss ja sagen, ich weiß nicht, kennt ihr, es gibt die Göttinger, ich kenne es als Göttinger Kinderanästhesietabelle.
Genau.
Die erstellt von Herrn Eich, der mittlerweile an der Bult hier in Hannover ist, der Chefarzt. Da wird auch ganz klar darauf hingewiesen, dass die kleinen Larynxmasken oft nicht so gut sitzen.
Ja, also, aber also ich würde es mit diesem nasopharyngealen Tubus, ich glaube, das ist ein ganz kompetentes Rezept, wenn man in der neugeborenen Intubation nicht geübt ist. Das ist nämlich die entscheidende Frage, Intubation ja oder nein. Und auch hier in dem Artikel wird nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass es eben Übung erfordert und dass man gerade in kritischen Situationen und hektischen Reanimationssituationen jetzt nicht sich da berufen fühlen soll, irgendwelche Heldentaten zu vollbringen. Ja, also jetzt nach dem Motto, oh ja, der Johannes, der hat so richtig hinbekommen, der hat da auch noch einen Tubus reingesteckt in den kleinen und dann war alles toll hinterher. Basismaßnahmen.
Ja.
Es gibt sichere Indikationen für Intubationen. Ich habe es vorhin schon gesagt, die sind Enterothorax bei der Zwerchfellhernie, da kommt man nicht drum rum. Dann anhaltend erfolglose Maskenbeatmung und Versagen der Alternative. Ist auch klar, also Lama geht nicht und dieser Nasentubus geht nicht.
Endopharyngale.
Ja, und ausgeprägte Ödeme bei Hydrus Fetalis. Hydrus Fetalis kennst du wahrscheinlich.
Ja.
Ich hatte es letztens auch eine Sektio bei sowas bei uns.
Ja.
Das ganze Kopf war ein Ödem.
Ja.
Wobei man realistisch sein muss, da sind auch die Neonatologen mit Videolaryngoskop an ihre Grenzen gekommen.
Ja,
ja, also das ist, glaube ich, nichts, was man präklinisch irgendwie mal eben
managen kann. Das ist geplant, eine geplante Sektion mit dem Oberarzt der Neonatologen.
Genau. Es gibt ganz viele tolle Formeln, was für ein Tubus man nehmen soll. Auch in diesem Artikel, Herr Hasberger sagt dann, Sie nehmen immer ungeblockte Tuben. Ich habe für mich rausgezogen, er hat einen Satz geschrieben, den habe ich mir rausgeschrieben. Bei reif geborenen Kindern passt meist ein 3-0er bis 3-5er Tubus geblockt.
Okay. Das so. 2-5 ist das kleinste, was wir auf dem NEF haben, meines Wissens.
Ja, genau.
Das heißt, ein bisschen drüber.
Also genau. Das sollte passen. Im Zweifel würde ich eine Nummer kleiner nehmen und dann aufblocken. Wie mache ich das Ganze? Also how to do. Analgosedierung bei schlaffen Bewusstsein und Neugeborenen braucht man nicht. Lagerung in dieser Neutralposition, sprich Hals nicht überstrecken, Schultern leicht unterpolstern mit dem Handtuch, was ich vorhin gesagt habe. Kinder werden in der Regel, weil sie nachher auf Intensivstation gehen, nasotracheal intubiert, weil man das auch einfach besser fixieren kann. So, bei so einem kleinen Kind, wie will man da mit dem Tubusbändchen oder mit dem Thomasholder noch den Tubus fixieren? Nase kann man schön mit Pflaster festkleben.
Die Nase selbst stabilisiert den
Tubus. Genau, das hat mir eingeleuchtet. Daran denken, dass der Larynx steht viel, viel höher steht als beim Erwachsenen. Im Zweifel auch mal den Spatel variieren. Das ist so, ich würde es wahrscheinlich trotzdem mit unserem klassischen gebogenen Spatel erstmal versuchen, einfach aufgrund der etwas größeren Routine.
Ja, die sind die V-Regal,
genau,
die ich jetzt kenne.
Genau.
Ja.
Aber wenn es nicht geht, das versuchen, den kleinen Spatel zu nehmen, gegebenenfalls ein bisschen Bourbon. Tja, und dann viel Glück. Ja, es ist ja leider so, ne?
Also, du hast absolut recht.
Also das ist eine Ausnahmesituation und wie gesagt, es gibt wenig klare Indikationen wirklich für eine Intubation. Also das muss man sich immer klar machen.
Die Indikationen sind Maskenbeatmung und nasopharyngealer Tubus und Larynxmaske gehen nicht.
Genau.
Wenn das wirklich nicht funktioniert.
Es geht keine Luft in dieses Kind.
Der Enterothorax bei Zwerchfellhernie, der schwer zu diagnostizieren ist präklinisch, aber der natürlich eine Indikation ist.
Genau.
Und ausgeprägte Ödeme bei Hydrops fetalis.
Genau.
Also für uns notfallmäßig hauptsächlich präklinisch die erfolglose Maskenbeatmung.
Genau. Alle anderen sollten eigentlich geplant in der Klinik zur Welt kommen.
Okay.
Dann, wenn die da müssen wir an irgendwas tun, jetzt haben wir mit Beatmung beschäftigt, Kreislaufunterstützung. Wenn Herzfrequenz unter adäquater Beatmung nicht über 60 pro Minute steigt, sind Korax-Kompressionen erforderlich. Ist klar, ne? Wir versuchen zuerst mit den 5 Initialbeatmungen die Sättigung zu heben, dann sollte normalerweise die Herzfrequenz kommen, weil die Herzfrequenz ist ja der Hypoxiemarker. Wird das nicht so, müssen wir drücken. Da gibt es ja jetzt die dollsten Varianten. Früher habe ich noch gelernt, mit 2 Fingern irgendwie auf den Thorax zu drücken. Das ist nicht mehr die Empfehlung. Die Empfehlung ist, das Kind mit 2 Händen zu umfassen und mit beiden also einen Daumen auf den Daumen und dann den sozusagen im unterhalb, also knapp unterhalb der Intermamillarlinie im unteren Sternumdrittel circa ein Drittel den Thorax einzudrücken mit einer Kompressionsfrequenz von 120 pro Minute. Sprich, ein bisschen schneller als beim Erwachsenen. Kompression zu Ventilationsverhältnis 3:1. Überprüfung der Herzfrequenz alle 30 Sekunden. Wenn Herzfrequenz über 60, kann die Herzdruckmassage beendet werden. Das entspricht auch dem, was vorher die Einteilung war der Kinder. Ja. Adrenalin braucht man Gott sei Dank nur sehr, sehr selten, weil das Kind halt bradikat bleibt. Auch unter Herzdruckmassage, unter Adequa kommt es nicht. Dann kommen die erweiterten Maßnahmen sozusagen. 10 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht im Verlauf. Die Guidelines empfehlen auch, das gegebenenfalls im Verlauf bis zu 30 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht im Verlauf zu steigern. Da ist die Diskussion aber kontrovers. Ich habe da bei der Recherche einen relativ aktuellen Vortrag der LMU, also der Universität München, gefunden. Die sagen in ihrer Take-Home-Message, das auf gar keinen Fall zu machen.
Okay.
Also mir fehlt da jetzt die Expertise, um zu sagen können, macht das eine oder das andere. Die Guideline sagt, gegebenenfalls steigern. Ja. So, jetzt ist 10 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht ja so eine Dosierung. Da kommt man schon ins Rechnen. Wie würde ich es machen? Wie würdest du es machen?
Also ich würde tatsächlich wahrscheinlich das 100er Fässchen nehmen und dann 1 Milligramm Supra in das 100er Fässchen.
Nazel.
Also ja, genau. Nicht das Supra Fässchen, ja, wichtig, sondern die 100 Milliliter Nazel, das 100 Milliliter Nazel Fläschchen mit 1 Milligramm Supra wäre meins.
Ja. Genau. Das ist auch genau das, was ich mir überlegt habe, als ich das im Kopf durchgegangen bin. Das würde ich genau so machen. Alles andere halte ich für
1 Milliliter pro Kilogramm.
Genau, für schwierig. Der Autor des Artikels hier empfiehlt, eine Ampulle auf 10 aufzuziehen und das dann in 0,1 Milliliter Schritten zu titrieren. Vielleicht aufgrund der Volumenbelastung, könnte ich mir vorstellen, weil er Pädiater ist. Ich würde es trotzdem, weil ich das mit unserem Fässchen plausibler finde und ich habe das auch nochmal nachgerechnet, der Volumenbolus ist jetzt nicht so schlimm. Ja, also wenn wir davon ausgehen würden, zum Beispiel das Kind braucht einen Volumenbolus, weil wir da das hat zum Beispiel einen Blutverlust erlitten, dann ist die Empfehlung 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja.
Und wir geben ja milliliterweise aus unserem Fässchen. Das heißt, das Kind mag irgendwie 5 Milliliter, aus diesen haben wir Volumenbolus und Adrenalin quasi kombiniert und kommen noch nicht mal an diese Obergrenze.
Ich würde mich auch sicherer damit fühlen, einfach weil es stärker verdünnt ist und ich nicht so
ja, und Angst du nicht mit dem ganz kleinen, mit dem Konus von der Spritze da irgendwie, also für mir gibt es mehr Gefühl. Ich will natürlich da niemandem die Expertise absprechen, aber das ist auch was mit so einer Dosierung, mit der ich häufiger mal arbeite.
Ja.
Einfach, also das ist, fand ich nochmal ganz wichtig zu mitzunehmen. Und die Applikation von Adrenalin alle 3 bis 5 Minuten, das ist analog zu Erwachsenen, muss man sagen. Volumenbolus habe ich gerade drüber gesprochen. Ist aber nur empfohlen, wenn Blutverlust vermutet wird oder Schockzeichen bestehen. Blutverlust kann man vermuten, zum Beispiel bei vorzeitiger Plazenta-Lösung. Da war einfach, die Plazenta war gelöst, logisch, über die Nabelschnur ist auch Blutverlust, das Neugeborene verloren gegangen. Dann kann man mit Kristalloiden das Ganze substituieren. Wir haben keine pädiatrischen Lösungen drauf, das ist auch nicht erforderlich präklinisch. Bei Frühgeborenen muss man mit Volumen zurückhaltend sein als bei Reifgeborenen, da es erhöhte Gefahren für Lungen- und Hirnschäden gibt. Das macht auch Sinn. Die haben ja auch sowieso schon erhöhtes intrazerebrales Blutungsrisiko. Ja, und was machen wir jetzt? Wie wollen wir das Ganze applizieren? Zugang? Schwierig. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man irgendwelche Venen findet am Handrücken oder an der Stirn. Handrücken kann beim Reifgeborenen vielleicht klappen. Stirn kann vielleicht auch klappen.
Ich kenne einige Kinderanästhesisten, die das mit der Stirn relativ Stirn oder beziehungsweise mit dem Kopf relativ regelmäßig machen und dann so mit einem Finger stauen. Mir selbst fehlt auch die Expertise, als dass ich das in einer hektischen Situation so machen würde.
Genau. Und deshalb, das habe ich mir nämlich auch überlegt, habe ich gesagt, bin ich denn eigentlich der Richtige, um mir dann in diesem Moment da anzufangen und zu sagen, oh Mensch, ich nehme jetzt mal meinen kleinen Finger und damit staue ich und dann bohre ich da eine gelbe Nadel irgendwo hinein. Der Artikel empfiehlt dann den Nabelvenenkatheter oder den intraossealen Zugang. Jorm und ich haben kurz vorher schon drüber gesprochen. gesprochen. Wir empfehlen den intraossealen Zugang, weil Nabelvenenkatheter in der ganzen Hektik. Ich habe das irgendwann mal gemacht in der Rettungsassistentenausbildung, da haben wir das mal geübt.
Ja, ich nicht mal, ich habe es nur auf Bildern gesehen.
Also würde ich es mir zutrauen, aber es wird nicht schnell gehen. Hm. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja, wenn man mit einem anderen erfahrenen Arzt da ist und der sagt, du machst das jetzt, dann ja. Aber wenn ich gleichzeitig noch eine Reha leiten muss.
Genau. Und deshalb haben wir uns für uns als Pin-Up-Docs-Empfehlung quasi auf den intraossealen Zugang geeinigt. Die erste Wahl wäre hier eine rosa Kanüle in die proximale Tibia.
Ja.
Bitte den Eltern das sagen, falls sie im Raum sein sollten, dass jetzt die Bohrmaschine kommt und dass das nicht gefährlich ist, sondern nur zum Wohle des Kindes, weil es ja eben sehr martialisch aussieht. Als Schlusspunkt, wann bricht man denn so eine Reanimation ab beim Neugeborenen? Auch darüber haben Tom und ich vorher kurz gesprochen. Das ist ja ein sehr schwieriges Thema. Abbruch der Reanimation ist schon bei Erwachsenen schwierig, bei Kindern noch viel mehr. Wir würden die präklinisch gar nicht abbrechen. Also was heißt gar nicht?
Ja, aber das ist, nein, du hast vollkommen recht.
Wir würden bei uns in unser nächstes Haus mit Neonatologie, es wäre unser eigenes, bei uns fahren und dort bis dahin die Reanimation fortführen. Mhm. Das kann in anderen Städten anders sein, wenn zum Beispiel ein Baby-NRW verfügbar ist. Die Empfehlung im Artikel geht dahin, es so lange durchzuführen, bis eine Neonatologie verfügbar ist.
Also gerade beim Neugeborenen, es gibt ja gute Studien, die sagen, man sollte die Reha nicht als Schaureha, Kinderreha generell als Schaureha für die Eltern machen oder um sich selbst um die Entscheidung zu drücken.
Ja.
Da ist sicherlich auch was Wahres dran, aber eine neugeborenen Reanimation bei einem gerade geborenen Kind, wo man bei der Geburt dabei war, als nicht erfahrener Pädiater abzubrechen, würde ich mich doch sehr, sehr schwer fühlen. Also ich würde nicht, weil ich es als Schaureha sehe, sondern weil ich mich gerne vergewissern möchte, dass da nichts mehr
zu holen ist.
Ja. Und das auf mehrere Schultern
die Entscheidung
verteilen möchte.
Ja.
Ja. Das ist natürlich bei sehr langen Transportzeiten wird das dann schwierig. Da auch vielleicht ist das mal ein guter Grund für ein zweites NEF. Wenn man sagt, der Transport ist jetzt keine Option, wie kriege ich jetzt hier einen zweiten Kollegen?
Der kann man sicherlich drüber nachdenken, ist ja auch eine Ausnahmesituation. Ich darf auch keiner hinterher sagen, ja, wie konnte er nur, sondern
Auch für die eigene Psychohygiene, dass man sagt, ich habe das nicht, wir haben das zu zweit getragen, wir haben
ich habe das nicht allein entschieden.
Ja. Ne? Und ansonsten die Kollegen in der Klinik, die Pädiater sind sicherlich die besseren Ansprechpartner.
Ja, das ist erstmal das Thema Neugeborenenreanimation und Notgeburt sozusagen und Erstversorgung ohne den versierten Kinderarzt vor Ort. Ich denke, ein sehr herausforderndes Thema für jeden, der es präklinisch machen muss. Die Key Facts sind eigentlich, es ist sehr, sehr selten. Mhm. Wenn, dann ist es ein Ventilationsproblem. Eine niedrige Sättigung am Anfang ist physiologisch, die sollte innerhalb der ersten 10 Minuten bis auf 90% ansteigen. Immer rechts SpO2 messen.
Das finde ich ist die Botschaft, die ich mitnehme. Ja. Bei Neugeborenen rechts SpO2.
Unter 60, Herzfrequenz unter 100 pro Minute. Maskenbeatmung, Herzfrequenz unter 60 pro Minute, Reanimationsmaßnahmen, 3:1 reanimieren, Beatmung, Intubation so gut wie präklinisch nie erforderlich, außer bei Enterothorax und anhaltend erfolgloser Maskenbeatmung oder diesem Versagen dieses nasopharyngealen Tubus, nicht nasotrachealen natürlich, und falls Adrenalin erforderlich, dann 10 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, gegebenenfalls plus 30 Milligramm. Und im Zweifel, auch daran möchte ich nochmal darauf hinweisen, zu diesem verwendet Pediatapes oder irgendwelche anderen Merkhilfen, Dosierungshilfen, weil es gibt auch gerade eine schöne Studie mit den Dosierungsfehlern, auch bei erfahrenen Pädiatern bei Kindernotfällen. Ja. Also in bis zu 70% der Fälle passieren auch Fachärzten für Pädiatrie, die regelmäßig Notfälle versorgen, im Stress und Hektik Dosierungsfehler.
Ich möchte nochmal zu plädieren, es gibt ja viele Hersteller von diesen Pedi-Tapes, genau, nutzt sie. Sie sollten eigentlich auf jedem Rettungsmittel abschließend, zumindest auf jedem notarztbesetzten Rettungsmittel drauf sein. Ich würde die auch einer App bevorzugen.
Absolut.
Nicht, weil ich glaube, dass die App schlecht gemacht ist, aber weil das Tape kann jeder, der an dieser Reanimation beteiligt ist, ablesen. Das liegt daneben und jeder kann da drauf gucken und so auch nochmal so ein bisschen Double-Check. Auf die App starrt nur derjenige drauf, der das Smartphone in der Hand hat.
Ja, und wie wir, also ich finde auch immer die Außenwirkung von so einer, also guckt mal kurz auf sein Handy und guckt irgendwas nach, ist irgendwie, also schwierig.
Hast du recht, aber
also im Zweifel ist es natürlich besser als nichts, das muss man auch ganz klar sagen. Ne?
Ja.
Aber gut, jetzt ich will euch auch keinen länger langweilen, aber das war jetzt, glaube ich, ausreichend und in diesem Sinne geht es jetzt gleich weiter
mit
Torben.